Manchmal fragt man, warum muss man das so oft wiederholen? Warum müssen wir das so oft hören? Weil es manchmal sehr lange dauert, bevor das, was wir vielleicht in unserem Verstand wissen, wirklich auch in unserem Herz eine Realität wird. Denn Gott, er ist gut. Ich habe die letzte Woche habe ich es war wirklich eine schöne Woche. Es war ein bisschen durchwachsen. Auf einer Seite war ich krank, nicht nur ich habe auch meine Frau angesteckt und wir haben im Chor gehustet. Und das war die eine Seite, aber die andere Seite, und dann hatte ich noch letzte Woche, ich war dann nicht da, weil ich eingeladen worden war nach Spanien, in Sevilla, um dort zu predigen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, weißt du, wenn man merkt, es geht einem so körperlich nicht gut und dann muss man dort predigen und dann, es war schwer, das abzusagen und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren dann doch, ich fliege dann doch und dann bin ich hingeflogen und genau am Freitag, Samstag habe ich mich ganz, ganz elend gefühlt und der Manuel hatte so Mitleid mit mir, hat irgendwann gesagt, wenn es nicht geht, dann predige ich und ich sage, nein, das geht, das wird klappen und am Sonntag habe ich zweimal predigen müssen und das war unglaublich gut. Es war wunderbar. War ich krank? Ich war noch immer krank. Aber ich habe irgendwie die Gebete gespürt. Viele haben Zeit genommen, um dafür zu beten. Und Gott war einfach da. Ich werde gleich noch ein bisschen darüber berichten. Wir sind Oase. Das ist die Predigtreihe, worin wir stecken. Und ich bin froh über das, was Gott jetzt schon durch diese Reihe bewirkt hat. Ich denke, dass es wichtig ist, dass dieser erste Punkt, den wir uns zusammen angeschaut haben, wir sind Oase, wir sind positiv, dass das wirklich ein Teil von uns wird. Dankeschön. Joanna hat letzte Woche gepredigt. Ich habe nur einen Teil von der Predigt hören können. Den ersten Teil ist im Internet. Aber sie hat gesagt, wir werden drei Teile haben. Und dann war der erste Teil war richtig gut und der zweite und dritte Teil, ja, das war nur für die da waren, wahrscheinlich reserviert. Deswegen ist es gut, zum Gottesdienst zu kommen. Das, was sie, eine Sache, die sie da gesagt hat, war, dass wir jede Woche Spaß haben sollen und im Gottesdienst. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Es ist so wichtig, dass der Gottesdienst positiv ausgerichtet ist, dass der Gottesdienst da ist, um uns zu ermutigen, um uns abzuholen, da wo wir sind. Und wenn wir über Positivität sprechen, dann bedeutet das nicht, dass wir alles verschönern. Weil manchmal dann hat man so das Gefühl, wir verschönern jetzt alles. Wir tun jetzt, als ob es überhaupt keine Probleme mehr gibt. Und wir zeigen irgendwie so ein Zahnpasta-Lächeln jeden Sonntag und tun uns etwas vor, dass wir nicht sind. Nein, das ist nicht das, worüber wir sprechen. Aber wir sprechen darüber, dass wenn wir als Christen zusammenkommen, dass wirklich dass der Grundhaltung eine positive, eine Haltung ist, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam Gott feiern. Und ich möchte, dass jedes Mal, wenn wir hierher gekommen sind und wir wieder nach Hause gehen, und sei es in so einem Gottesdienst, aber auch in unsere Oase-Gruppen oder was für andere Veranstaltungen wir haben, dass wir, wenn wir nach Hause gehen, dass wir so auferbaut sind. Also es gibt manchmal Situationen, dann kommen wir, oder wir sind in einer Situation und wir gehen eigentlich so rein und wir sollen so reingehen, wenn es so ist, aber wir sollen so rausgehen. Weißt du, so mit so einer, ich bin wieder ermutigt, Gott hat wieder zu mir gesprochen und so schlimm ist es halt nicht, denn Gott ist gut und seine Güte bleibt für immer. Das Thema, was ich heute Morgen ansprechen will, ist, wir sind Oase, wir sind mutig. Denn das ist auch ein anderer Bereich, den wir brauchen. Wir sind Oase und es liegt in unserer DNA, dass wir mutig sind. Wir sind mutig. Wir gehen voran. Wir hören das, was Gott sagt, und wir tun das, was er sagt. Wir sind mutig. Ich fand es interessant, dass es das Wort Mut oder das Wort Ermutigung hat im Deutschen und auch im Englischen und auch, soweit ich weiß, im Griechischen, kommt das von dieses Wort Mut ermutigen. Ermutigen ist quasi Mut zusprechen, oder entmutigen ist Mut absprechen. Und so haben diese zwei Worte miteinander zu tun. So, wenn wir letzte Woche und die Woche davor gesprochen haben, dass wir positiv sind und dass wir einander ermutigen sollen, wollen wir heute sprechen über die Tatsache, dass wir mutig sind. Dass der Mut, um weiterzugehen, um Entscheidungen zu treffen, um den Weg mit Gott zu gehen, in uns liegt. Wir sind Oase, wir sind mutig. Ich fange mal mit ein Zeugnis an. Dieses Wochenende waren wir auf der Regio Impuls in Bielefeld. Das ist so ein, wir machen auch solche Tage, so ein RTT, hat es früher gehießen, jetzt heißt es Regio Impuls. Und das sind solche Trainingszeiten, wo Christen auferbaut werden, ermutigt werden. Wir werden unsere Trainingszeit im September haben. Und in Bielefeld ging es dieses Mal, es war ein Themenwochenende und es ging über Prophetie. Und als ich da saß, gestern Nachmittag, so kurz bevor wir losfuhren, dann kam so ein Frieden in mein Herz. Und ich hatte so, was hochkam, diese Gedanke, die hochkam, war, es ist alles eigentlich so einfach. Es ist alles eigentlich so einfach. Aber sehr oft machen wir es sehr kompliziert. Sehr oft machen wir es durch unser Denken, durch unsere Sorgen, durch alles, was wir machen, wir die Sache viel komplizierter, als es eigentlich ist. Die Botschaft Christi, das Evangelium, ist so eine einfache Botschaft, dass der simpelste Person es verstehen kann. Und der intelligenteste Person es auch verstehen kann. Es ist einfach. Das Leben mit Gott zu leben ist eigentlich einfach. Das war so ein Gedanke, die hochkam in mein Herz und ich habe gedacht, ich will es euch einfach mitgeben. An diesem Wochenende sind verschiedene Sachen passiert. So, es gab eine Lehre über Prophetie und das war sehr gut. Und wir hatten Freunde aus den Niederlanden dabei, David und Gita Dissels. Wir hatten sie eingeladen, um auch dabei zu sein, und sie haben kurzfristig dann zugesagt. Eigentlich war der Termin, dass man sich anmelden konnte, schon vorbei. Und dann habe ich noch angerufen, habe gefragt, ist es noch möglich irgendwie, dass sie noch dazukommen können? Und da haben die gesagt, ja, wir gucken, gerade wegen Schlafgelegenheit werden wir gucken. Aber sie haben gesagt, ja, es klappt noch. Und so sind die gekommen. Und wir hatten... Und David und Gita hatten wir schon länger nicht mehr gesehen und wir haben abends noch so miteinander gesprochen über Gott und die Welt, so verschiedene Sachen. Und David hat ein bisschen erzählt aus seinem Leben und das, was Gott ihm gezeigt hat, in welche Schritte er gehen soll. Und dann hat er und die Gemeinde gehen soll. Und dann hat er gesagt, Gott hat ihm eine Vision gegeben für Rotterdam. Sie haben eine Gemeinde in Rotterdam. Und er hat gesagt, und er hat gesehen, dass in Rotterdam 4 Gemeinden entstehen sollen, so dass sie 4 Gemeinden gründen sollen in Rotterdam. Und das in diese verschiedenen, im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. So, und das war die Gedanke, die er so uns erzählte. Und es war schön. Wir haben uns dann verabschiedet und sind dann schlafen gegangen. Am nächsten Tag ging die Session weiter. Und ich hatte irgendwie auf dem Herzen, oh, es wäre schon so schön, wenn dieses Ehepaar eine Ermutigung von Gott bekommt, so eine Prophetie. Und ich habe so irgendwie dafür gebetet und hatte das Gefühl, es wird passieren. Mani hatte das Gleiche, so sie hat auch dafür gebetet. Wir haben nicht miteinander gesprochen aber wir hatten so dieses Gebet auf dem Herzen. Aber die Chance, dass er jetzt eine Prophetie bekam, da waren um die 200, 300 Leute waren da, es war richtig voll. Und er hat ganz hinten gesessen. Es war nur für 2, 3 Leute eine Möglichkeit, um irgendwie eine persönliche Prophetie zu bekommen. So, die Chance ist sehr, wie heißt das, war sehr klein. Und der Prediger, so eine, es gab zwei, es gab eine Frau aus England, Helen Rist, und sie hat gesprochen über, und dann gab es auch einen Mann aus Amerika. Und dieser Prediger, er hat seine Predigt oder seinen Vortrag gemacht und danach sagt er, ich will jetzt auch noch weissagen. Und dann guckt er nach hinten und er sagt, ich möchte David und seine Frau fragen, nach vorne zu kommen. Und wie weiß er, dass er David heißt? Und dann hat sich herausgestellt, dass David und Gita in dem gleichen Gastfamilie übernachtet haben als diese Prediger. So, das ist das Erste. Und sie haben einander nicht gesehen, erst zum Frühstückstisch haben sie einander gesehen und haben über so kurz miteinander gesprochen, aber so keine persönlichen Details eigentlich, so mehr. Und dann ruft er sie nach vorne und dann fängt er an zu weissagen. Und das Erste, was er weissagt, ist, er zitiert Jesaja 43, Vers 5 und 6. Und wo es steht, dass Gott die Völker oder die Söhne und die Töchter von dem Osten, von dem Westen, von dem Norden und von dem Süden ruft, um zu kommen. Und er sagt, dann eine neue Zeit bricht ein für euch. Und Gott ruft die Söhne und die Töchter, die er für euch hat, vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen. Mani und ich waren die Einzigen, die das Gespräch, die wussten, was seine Vision ist. Er hat es uns gerade dem Abend vorher gesagt. Und dann kommt noch ein anderes Wort, eine andere Bibelstelle, die er dann erwähnt. Das war für ihn sehr persönlich, weil das war der Bibelstelle, die Gott benutzt hat, um ihn zu berufen. Und das hat ihm noch mehr angesprochen als. Aber es war so, wenn man Prophetie auf so eine Art erlebt, ist das ist so etwas von ermutigend. Das ist so etwas von ermutigend. Und ich habe ihm noch gesagt, David, Gott hat dich, he set you up. Er hat dich richtig, dass alles so organisiert würde, dass er in genau die Familie hineinkam, wo auch der Prediger war, dass dadurch er überhaupt auf der Antenne von diesem Prophet war, dass dieser Prophet ihm nichts von ihm wisst, aber dann genau das sagt, was Gott in seinem Herz gelegt hat. Gott ist gut. Wir sind Oase und wir sind mutig. Wir sollen als Gemeinde sollen wir Mut haben, um die nächsten Schritte zu gehen. Mut zu haben bedeutet, den nächsten Schritt zu gehen, den Gott dir zeigt. Oder den Glaubensschritt zu gehen, den Gott dir zeigt. Für manche Leute bedeutet dieser Glaubensschritt oder dieser Mut zu haben, Jesus, sich für Jesus zu entscheiden. In Hebräer 3, Vers 15, da steht heute, oder deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Gott spricht zu uns und Gott spricht manchmal durch die Predigt oder durch Menschen, die er auf deinem Weg bringt. Manchmal dann habt ihr irgendein Gespräch und du spürst, dass jemandem etwas zu dir sagt, genauso wie der Prophet vielleicht da bei David ihm etwas gesagt hat, steht ein Bruder oder eine Schwester oder jemandem steht neben dir und sagt dir etwas und du weißt genau, dass Gott es ist, der spricht. Und er dich zu einer Entscheidung ruft. Wenn wir von Jesus hören, dann ist es, ja, Jesus Christus ist für alle Menschen gestorben, aber es bedeutet nicht, dass es automatisch ist, dass jeder quasi in den Himmel kommt, dass jeder zu Gott kommt. Denn es fragt eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung. Jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Wenn deine Eltern gläubig sind oder wenn deine Eltern immer in die Kirche gegangen sind und gläubig sind, bedeutet das nicht, dass du automatisch auch ein Kind Gottes bist. Nein, jeder soll eine persönliche Entscheidung treffen. Und dazu braucht es Mut. Ich weiß, dass viele Leute, wenn sie auf diese Punkt der Entscheidung kommen, dass sie sich für Christus entscheiden sollen, dann ist so eine Hürde, die man überwinden muss. Ist das wirklich wahr? Wird es wirklich so sein, wie der Prediger das gesagt hat oder wie diese Person das gesagt hat, dass Jesus wirklich dich auffangen, aufnehmen, vergeben, erretten wird? Oder gehe ich in etwas hinein und dann stellt sich heraus, dass es irgendwie nicht stimmt? Wir brauchen Mut. Ein Glaubensschritt sollen wir gehen. Und wenn wir hier stehen und wir die Botschaft hören und es kann alles schön und gut sein und wir sagen, oh, das ist so toll und eigentlich wäre es wirklich gut, Jesus in seinem Leben zu haben und eigentlich wäre das so. Und wenn ich meinen Nachbar sehe und wie glücklich diese Person geworden ist, nachdem er Jesus aufgenommen hat und ich kann all das sehen, aber es wird nur etwas für mich bedeuten, wenn ich sage, ich mache den Schritt, um auch Jesus aufzunehmen. Seht ihr das? Wir brauchen Mut, um den nächsten Schritt mit Gott zu gehen. Für andere bedeutet das, sich vielleicht taufen zu lassen. Ich weiß, dass dies im Bereich sehr umkämpft ist, sich taufen zu lassen. In Apostelgeschichte 8, Vers 36, da steht, als sie aber auf dem Weg vorzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer, er spricht, siehe da, ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Dieser Mann hat gerade sich für Jesus entschieden und direkt danach sagt er, jetzt bin ich Christ, jetzt will ich Jesus nachfolgen und ich will den nächsten Schritt gehen. Und der nächste Schritt war, sich taufen zu lassen. Und er war nicht 3, 4 Jahre oder ich weiß nicht wie lange Christ. Er ist gerade Christ geworden und er sagt, da ist Wasser. Was hindert mich daran, mich taufen zu lassen? Eigentlich ist die Antwort nichts. Sehr oft wird in der Kirche, in der Gemeinde wird gelehrt, ja, wenn man sich taufen lassen will, und ich sage nicht, dass das falsch ist, wenn man sich taufen lassen will, muss man wirklich bewusst sein, was es bedeutet. Man muss wissen, dass es der nächste Schritt ist, quasi den nächsten Glaubensschritt in dein christliches Leben. Und man soll verstehen, dass man damit sagt, ich entscheide mich, Jesus nachzufolgen. Wir haben soeben gesungen, ich habe mich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz liegt vor mir, nie mehr zurück, nie mehr zurück. Das ist die Entscheidung, die wir treffen, wenn wir Jesus Christus aufnehmen. Und wenn wir dann uns in diesen Schritt der Taufe gehen, dann ist das eine Bestätigung von das, was wir in unsere Herzen getan haben. In vielen Bereichen ist es nicht schlimm, wenn man Jesus Christus aufnimmt. Auch Leute aus anderen Religionen, wenn ein Jude mal schnuppert in eine christliche Kirche, Und wird es nicht so schlimm angesehen. Wenn ein Muslim sich mal beschäftigt mit christlichen Gedankengut, bis dorthin ist es oft noch toleriert. Aber wenn jemand sagt, ich lasse mich taufen, dann bricht die Hölle los. Ich kann euch sagen, ich bin in Suriname in ein Gebiet aufgewachsen, wo es eine muslimische Gemeinschaft gab. Viele von diesen Javanesen sind Muslime. Und es war immer ein Kampf, weil sobald die Jesus Christus aufgenommen haben und sie entschieden, ich lasse mich taufen, hat die ganze Familie sich von denen distanziert. Und sie leben in einer sehr starken, enge soziale Verbindung. Es war auch so, so meine Kinder, wenn ich sterbe, dann müssen meine Kinder mich beerdigen. Und wenn sie jetzt Christ werden und sich taufen lassen, dann werden sie mich nicht mehr beerdigen. Und es gab so viele Verknüpfungen. Und die Menschen, die wirklich Christ wurden, die mussten einen Preis bezahlen. Sie mussten Mut haben, um den Schritt zu gehen. Und es war eigentlich sehr einfach, um zu sagen, okay, ich komme noch ab und zu in eure Kirche und jetzt habe ich vielleicht Jesus aufgenommen. Aber die Taufe, wenn ich mich jetzt taufen lasse, dann ist es endgültig, dann ist es nie mehr zurück. Dann bedeutet das, dass meine Familie und alles andere wird wissen, dass ich jetzt Christ bin. Und Mut zu haben, um das Richtige zu tun, um den nächsten Schritt zu gehen. Aber wir sind Oase, wir sind mutig. Vielleicht ist der nächste Schritt, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. In Epheser 5, Vers 18, da steht, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Wenn wir Kopfmenschen sind, dann ist diese Erfahrung zuzulassen sehr schwierig und es verlangt auch Mut. Es verlangt auch Mut, um uns in das vielleicht ein bisschen Ungewisse, in das Neue hineinzubegeben. Sehr oft sieht man, das ist so ein Kampf, den wir vielleicht in unserer Kirche nicht so haben, aber sehr oft in christliche Kreise haben, ist, dass das Christentum sehr verkopft oder sehr aus dem Kopf heraus gelebt wird. So, es geht um Fakten, es geht um und wenn es über Emotionen geht, dann sagt man, ach halt, stopp, Vorsicht, wir wollen nicht irgendwie emotional werden hier, Leute. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das total schwierig. Ich kann nicht emotional sein, wenn ich mit meinem Gott beschäftigt bin. So, Jesus, der meine Schuld vergeben hat, der mich befreit hat, wie kann ich nicht emotional sein? Wie können wir emotional sein, wenn wir ein Fußballspiel uns anschauen und wir da die Gefühle den freien Lauf lassen können, aber wenn es um Gott geht, dann nein, da muss man sich benehmen. Nein, unsere Emotionen sind ein Teil von uns und in unserer Gotterfahrung, die Art und Weise, wie wir Gott erleben, spielt das eine Rolle. Und deswegen sollen wir, die Bibel sagt auch hier, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr, und dann kommt so eine Liste, indem ihr singend Lieder in eure Herzen singt und spielt, so in Englisch sagt, making melody in your heart, dass in deinem Herzen ein Lied erspringt. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Kennt ihr das, dass so eine Freude in euch hochkommt und ihr spürt, wie es sprudelt, wie es so wie wenn du eine Flasche Sprudel aufmachst und du merkst, so wie diese Perlen hochkommen und so merkst du diese tiefe Freude im Herzen, die aus deinem Bauch herauskommt und irgendwie muss es ausgelassen werden. Ich habe heute gesehen, dass du also im Lobpreis irgendwie musstest du es rausschreien oder rausjubeln aber dazu braucht es Mut. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, ich wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und habe direkt in neue Zungen gesprochen. Aber diese Hürde zu überwinden, das war so ein Ding. Aber um den Mut zu haben, um mich danach auszustrecken, um meinen Mund zu öffnen, um Gott in einer Sprache zu anbeten, die ich vorher noch nie gesprochen habe, um mich überhaupt auf diese Gedanke einzulassen. Das hat Mut gekostet. Und sehr oft bevor habe ich gedacht, ach, das ist doch Hirngespinst, das stimmt doch nicht. Und wenn Gott es tun will, dann tut er es. Aber ich muss mich doch nicht öffnen, so wie ich das so oft gehört habe. Sich nach dem Heiligen Geist auszustrecken, dazu brauchen wir Mut. Auch die Geistesgaben, sich nach den Geistesgaben des Heiligen Geistes auszustrecken, dazu braucht man Mut. In Römer 12, Vers 6, da steht, 1. Korinther 14, Vers 1, da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weissagt. Da stehen zwei Worte. Das erste Wort ist strebt. Und strebt, das ist nicht etwas, das wir passiv tun können, oder? Wenn wir in der Liebe hineinkommen wollen, dann müssen wir danach streben, sagt die Bibel. Und streben bedeutet, ich muss mich Mühe geben, ich muss irgendetwas tun, ich muss irgendeinen Schritt gehen. Ich denke, dass viele Leute sich nicht geliebt fühlen, weil sie nicht gelernt haben, Liebe zu geben. Strebt nach der Liebe. Wir können nicht erwarten, wenn wir Liebe empfangen wollen, sollen wir nicht nur, ah ja, keine liebt mich, keine besucht mich, keine sieht mich überhaupt, keine. Wenn du geliebt werden willst, dann fang an, Liebe zu geben. Fang an zu streben nach der Liebe. Aber das ist Frucht des Geistes. So. Ich möchte, aber hier steht, strebt nach der Liebe. Und dann kommt ein Wort, das ein bisschen stärker ist wie streben. Da steht, eifert. Eifert nach die Geistesgaben. Aber sehr oft höre ich in christlichen Kreisen, wenn Gott mir eine Geistesgabe geben will, dann wird es mir wohl geben. So nach dem Stil, ich stehe passiv da und warte, bis es kommt. Wenn wir passiv bleiben, dann werden wir nie in die Geistesgaben, worin wir vielleicht funktionieren wollen, funktionieren. Und manchmal dann geht man so einen Schritt im Glauben und dann empfängt man etwas und dann, ach ja, jetzt habe ich, und dann geht man wieder zurück und dann strebt man, dann eifert man nicht mehr. Aber die Bibel sagt, strebt nach der Liebe, eifert nach die Geistesgabe. Und besonders, dass ich weissagt. Es gibt verschiedene Geistesgaben. Wir können die in 1. Korinther 12 können wir so eine Liste haben. Es gibt noch mehrere Listen. Und es gibt eine, so die Gaben des Vaters, die stehen in Römer 12. Das sind die Motivationsgaben. Und dann gibt es die Gabe von Jesus und das sind die Dienstgaben, die stehen in Epheser 4, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und dann steht in 1. Korinther 12 steht es über die Geistesgaben, die Gaben des Geistes. So Vater, Sohn und Geist schenken Gaben. Es war interessant, dass in diese drei Listen, dass in alle drei Prophetie vorkommt. In Römer 12, Vers 6, da steht, wenn wir in der Prophetie, in der prophetischen Gabe funktionieren wollen, geht das gemäß unseres Glaubens. Und ich will behaupten, dass es für alle anderen auch gilt. Das bedeutet, ich werde nie prophezeien, wenn ich nicht den Mut habe oder einen Glaubensschritt gehe, um es zu tun. Wollen wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat, müssen wir den nächsten Schritt oder diesen Glaubensschritt machen. Ich weiß noch, das erste Mal, dass ich ein prophetisches Wort bekam. Ich war 16 Jahre alt, war gerade mit dem Heiligen Geist erfüllt und wir hatten ein Treffen, so ein Gebetstreffen oder ein Hauskreis, ich weiß das nicht mehr, so ein Hauskreis bei einer von unseren Geschwistern zu Hause. Und dann hatten wir eine Gebetszeit. Und während wir am Beten waren, sitze ich da und da kommt ein Gedanke in meinen Kopf. Und dieser Gedanke war so stark und dieser Gedanke war folgendes. Da ist jemand hier, der durch eine schwere Zeit geht, aber Gott möchte ihn ermutigen. Und ich wusste, wer es war. Es war Daisy, das war ein Junge aus unserer Jugendgruppe. Und ich wusste, wer es war. Aber ich hatte noch nie irgendwie ein prophetisches Wort geäußert oder so. Und ich habe gemerkt, das Wort ließ mich nicht los. Tum, 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 tum. Mein Herz hat schneller geschlagen und ich habe gedacht, was mache ich jetzt damit? Und wenn es nicht von Gott ist und dann kommen so viele tausend von Gedanken kommen durch den Kopf, was mache ich jetzt mit dem Wort? Und ich bin dann zu der Hausgruppenleiter bin ich dann gegangen und habe ihm gesagt, ich spüre, dass jemand hier ist, ich habe nicht gesagt, wer es ist, ich habe gesagt, ich spüre, dass jemand hier ist, er geht durch eine schwere Zeit und Gott möchte ihn ermutigen. Und er nahm das Wort direkt auf und sagte, Vincent hat ein Wort vom Herrn gespürt und er spürt, dass jemand hier ist, der durch eine schwere Zeit geht, aber Gott möchte dich ermutigen, komm bitte, sag bitte, wer das ist und komm und dann beten wir für dich. Und dann wartest du, ne? Und wenn niemand kommt... Und, aber den Schritt war schon gemacht. Weißt du, wir müssen einen Glaubensschritt machen und es dann äußern. Wenn wir diesen Schritt nicht gehen, werden wir nie wissen, was Prophetie ist. Denn prophetisches Reden, manchmal kriegen wir, und ich kann euch sagen, prophetisches Reden wird mit Fallen und Aufstehen passieren. Manchmal dann haben wir eine Eingebung und wir denken, es ist vom Herrn und dann äußern wir es und das ist es nicht. Aber manchmal denken wir oder zweifeln wir und wir wissen nicht genau, aber wir spüren, dass ein Reden Gottes in unsere Herzen da ist und wir äußern das und wir merken, es ist genau das, was Gott sagt. Ich habe das geäußert und dann war es kurz Stille, dann hat man gewartet und dann kam eine, es war nicht Daisy, er kam nach vorne. Und hat gesagt, ja, ich gehe schon eine schwere Zeit und so. Und vielleicht ging er auch durch eine schwere Zeit, aber das war nicht derjenige, der Gott mir gezeigt hat. Und dann hat der Hauskreisleiter hat für ihn gebetet, hat gesagt, okay, komm, lass uns für ihn beten. Da haben wir für ihn gebetet und wir haben ihn ermutigt, ich weiß nicht mehr genau, aber wir haben für ihn gebetet. Und als er auf seinen Platz ging, sagte der Hauskreisleiter, da ist aber noch eine da. Das hatte ich ihm nicht, ich hatte ihm nicht gesagt, wer es ist, aber irgendwie hat er auch vom Herrn gespürt, dass es ein anderer war. Und als er das sagte, kam Daisy. Und Daisy kam und wir haben für ihn gebetet und Gott hat ihn ermutigt. Und das war meine erste Erfahrung mit Prophetie. Es gibt, danach gab es viele andere Erfahrungen mit Prophetie. Bei manchen so etwas von, ich war im Binnenland in Suriname, wir waren auf dem Weg zu einer Konferenz und dann haben wir zusammen noch gebetet und einer der Leiter war da und wir beten zusammen und als wir beten, kriege ich so ein, ich nenne es Geistesblitz, so wenn du deine Augen zumachst, dann siehst du in deine Gedanken siehst du so ein Bild. Ja? Wir können das ganz kurz tun. Schließ mal kurz die Augen und jetzt sage ich einfach rosa Elefant. Ja? Dann bist du friedlich, Bruder. Ja. Nee. Versteht ihr? Wenn ich etwas sage, ich sage rosa Elefant, was passiert? Boom. Du siehst in deine Gedanken siehst du einen rosa Elefant. Oder was auch immer. Okay, und so war das. Ich war am Beten und plötzlich kriege ich so in meine Gedanken, kommt, sehe ich, wie ein Schwert vom Himmel fällt und es in diese Bruder seine Hand fällt. Und dann kommen meine eigenen Gedanken. Oh nein, ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Und wenn es nicht vom Herrn ist und vielleicht ist es nur einfach meine Gedanken. Also, und kommt diese ganze, ich muss Mut haben, um eine Entscheidung, um einen Schritt zu gehen. So gehe ich den Weg und ich habe dann, okay, inzwischen hatte ich schon ein bisschen mehr Erfahrung, was Prophetie angeht, aber ich habe fast die Gedanken weggelegt. Aber da kam doch die Gelegenheit und dann habe ich gesagt, ich sehe dieses Bild, dass ein Schwert vom Himmel kommt und es fällt in deine Hand. Und das Wort, das Gott zu dir sagt, ist, jetzt ist die Zeit des Schwertes gekommen. Und habe das geäußert. Und es war so ein Wort, als was mit David passiert ist. So, Gott hat schon Jahre vorher einen Traum gegeben, dass die Zeit des Schwertes kommen wird. Und dass das ein wichtiger Drehpunkt in seinem Dienst und in seinem Leben sein würde. Und jetzt, durch mein Wort, habe ich quasi diese Zeit angekündigt. Und habe es fast nicht gesagt. Aber wenn wir in diese Bereiche gehen wollen, sollen wir Schritte im Glauben gehen. Wir sollen Mut haben, um den Weg zu gehen. Es gibt Worte der Erkenntnis. Ist auch ein Geistesgaben, die wir in Gottes Wort sehen, in 1. Korinther 12. Und manchmal, gerade was Heilung angeht, merke ich, dass Gott sehr oft diese Gabe der Erkenntnis benutzt, um auch zusammenzufließen mit Gabe der Heilung, was auch eine Geistesgabe ist. Ich möchte kurz etwas sagen. Als wir in Sevilla waren, habe ich einige Malen Worte der Erkenntnis bekommen. Und bestimmte Worte waren so klar, dass es nicht war so, da ist jemand, der Kopfschmerzen hat, komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Aber es war, da ist jemand hier, der Kopfschmerzen hat und Gott heilt dich jetzt. So. Da war mitten im Lobpreis, kriege ich ein Wort von einer Frau, die von einer Person, ich weiß nicht, dass es eine Frau war, von einer Person, die Probleme mit Ohren hat. Und Gott sagt, ich heile dich jetzt. Wir haben niemanden nach vorne gerufen. Und dann kam ein Wort, Joanna und Mani, die waren dabei, dass jemand ein Problem hat mit seiner Hand. Er kann seine Hand nicht heben und Gott heilt ihm, oder Gott heilt diese Person jetzt. Nach dem Gottesdienst kommen zwei Leute auf mich zu. Und die sagen, die Frau sagt, sie hatte schwere Ohrenschmerzen und Ohrenprobleme. Free heißt sie. Als ich das Wort geäußert habe, Schmerzen weg. Ich habe ihr letztes Wochenende gesehen, die Schmerzen sind noch immer weg. Sie hat keine Probleme mehr. Sie hatte 12 Jahre oder so, hatte sie Schwierigkeiten mit ihren Ohren. Ich weiß nicht genau, was für ein Problem das war. Ich werde das nächste Mal nochmal fragen, was das genau war. Aber völlig geheilt. Der zweite Mann, er hatte ein Rücken-OP, hatte eine Platte, Metallplatte in seinen Rücken bekommen, wurde 5-mal angeschraubt und dadurch war die Mobilität weg, so er konnte seine Hand bis hier heben und konnte nicht weiter. Und als das Wort kam, hebt er seine Hand und seine Hand ist frei. Die Mobilität ist völlig wieder da, er konnte keinen Faust machen, er konnte wieder einen Faust machen. Habe ihn letztes Wochenende wieder gesehen, bis jetzt alles paletti. Der Manuel war so ermutigt, dass er danach sagt, Winston, wir haben einen schweren Fall in der Gemeinde. Da ist ein Bruder, er hat einen Unfall gehabt und etwas ist über seinen Bauch, so ein Arbeitsunfall und etwas ist über seinen Bauch gegangen und seine ganzen Eingeweide sind zerquetscht. Und fragt, ob wir mit ihm ins Krankenhaus gehen können, um für ihn zu beten. Wir sind hingegangen, wir haben ihm die Hände aufgelegt und als ich ihm die Hände auflege, spüre ich, dass eine Bewegung entsteht, sodass sich etwas bewegt. Und er merkt es auch und wir waren natürlich ganz happy, Gott tut etwas. Wir wussten jetzt nicht, was es war, aber wir wussten, da findet Heilung statt. Und als wir sind wieder nach Hause geflogen und 2 Wochen später war Penny da und sie hat dann informiert, der Gamaliel heißt er, völlig geheilt. Seine ganze Eingeweide in Ordnung. als ich dieses Wochenende da war, ich war krank, aber das sind wieder viele, so, das sind drei Spontanheilungen haben an dem Abend direkt, so beim Gebet direkt haben stattgefunden. Warum erzähle ich das? Ich glaube nicht, dass Gott 1, 2, 3 Leute gebrauchen will in diesem Bereich. Gott will uns als Gemeinde dazu gebrauchen. Und wir sollen aber den Mut haben, um Schritte zu gehen. Also wenn ich einen Eindruck bekomme und ich äußere es nicht, dann wird nicht etwas passieren. Wenn ich nicht frage, bist du krank, komm, lass uns für dich beten. Dann, wenn du nicht für kranke Leute betest, wirst du keine Heilung erleben. Und natürlich ist es so, weil das vergessen wir oft, wir denken, ich habe jetzt über diese wunderbaren Zeugnisse erzählt und dann hat man das Gefühl, jedes Mal, wenn man betet, dann passiert es. Nein, sehr oft beten wir und nichts geschieht. Und dann beten wir nochmal und nichts geschieht. Und dann gibt es Bereiche, wo wir schon Jahre am Beten sind und wir haben noch keinen Durchbruch erlebt. Aber wir sollen immer wieder den Schritt gehen. Wir sind Oase, wir sind mutig. Wir gehen den Schritt, bis wir einen Durchbruch erleben. Mut zu haben bedeutet, den neuen Weg zu gehen, den Gott dir zeigt. Ich möchte 2 Bibelstellen noch lesen heute. Und die erste Bibelstelle oder den Teil ist Markus 5, Vers 25 bis 34. Es war auch eine Frau dabei, die 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war schon bei den verschiedensten Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber er hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie drängte sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich gesund. Hier sehen wir eine Frau, die schon 12 Jahre krank war und ein Wunder gebraucht hat. Aber sie war schon hat schon überall bei Ärzten, hat viel Geld ausgegeben, viele Sachen probiert, nichts hat geholfen. Und dann trifft sie Jesus. Und was tut sie? Mit all ihrer Kraft, mit all ihrem Glauben, mit all ihrem Mut geht sie, um ihm zu begegnen, um ihm zu berühren. Und sie sagt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, wenn ich es nur anfasse, werde ich gesund. Diese Frau hatte Glauben in ihrem Herzen. Aber den Glauben ist entstanden, indem sie gegangen ist. Sie hat sich irgendwann, sie hat gesagt, ich brauche Hilfe. Jesus ist da, ich brauche Hilfe. Ich will, dass Jesus für mich betet. Ich will, dass er, aber das war, es war unmöglich. Da waren so viele Leute um ihn herum, um ihm, dass sie jetzt ihm persönlich fragen würde, Jesus, hast du jetzt 5 Minuten Zeit für mich, um für mich zu beten? Das kann ich doch nicht fragen. Das sind so viele Leute, die um ihn herum sind, die um ihn drängeln. Alle wollen etwas von Jesus. Und sie sagt, aber wenn ich nur ihn anfasse, wenn ich ihn nur berühre, dann reicht das schon. Und das, genau das tut sie. Mit ihrer letzten Kräfte geht sie hin und sie berührt noch nicht mal seinen Körper, sie berührt sein Hemd, den Saum seines Gewandes. Und als sie das tut, im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie ihre Plage los war. Jesus aber bemerkte, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Und er drehte sich sofort in der Menge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Interessant, ne? So viele Leute um ihn herum. Ich habe Hemd gesagt, aber damals haben sie ganz lange Gewände gehabt. Ne? So, das Hemd war ein bisschen lang. Und so ein bisschen wie die jungen Leute jetzt, die neue Hemden, die Stiele. Das wird immer länger. Vielleicht wird es auch so lang. Aber auf jeden Fall, sie hat quasi den Saum seines Gewandes berührt. Und Jesus stoppt und er sagt, wer hat mein Gewand berührt? Und seine Jünger denken, ach Jesus, bitte. Alle Leute sind um dich herum, alle berühren dich und du fragst, wer dich an deinem Gewand berührt hat, alle. Aber Jesus hat gemerkt, dass Kraft von ihm ausgegangen war und blickte um sich herum, um zu sehen, wer es gewesen war. Die Frau zitterte vor Angst, sie wusste ja, was mit ihr vorgegangen war. Darum trat sie hervor, warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles. Und Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glauben oder dein Mut zu Risiko, sage ich mal, hat dir geheilt. Sie sind den Weg gegangen. Wollen wir etwas von Jesus, sollen wir den Weg gehen. Brauchst du heute etwas in dein Leben? Sind Sachen da, wo du sagst, oh, ich brauche Gottes Hilfe? Dann geh den Schritt, auch wenn es nur den Saum ist, dass du berühren kannst. Manchmal, und deswegen habe ich gesagt, manchmal machen wir es viel zu kompliziert. Es ist einfach, Jesus ist hier, er kann dich jetzt berühren. Jesus will jetzt über deine Situation, über deine Arbeitssituation, er will jetzt mit dir sprechen. Er kann jetzt mit dir reden. Er kann jetzt für eine Lösung sorgen in das, was du brauchst. Das zweite, was ich lesen will, ist Markus 8, Vers 13 bis 21. Und da geht es um Sehen, Hören und Erinnern. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen. Und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Das sind Jesus und seine Jünger. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch für den Saugteier der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, dass er, weil wir keine Brote haben, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen und überlegt und sagt, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht? Ohren habt ihr und hört nicht? Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach? Wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt, sie sagen zu ihm, 12. Als ich die 7 unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen 7. Und er sprach, versteht ihr noch nicht? Es gibt nicht viele Momente, dass Jesus ein bisschen frustriert war in seinem Dienst, aber das hier war einer von denen. Denn Jesus war schon so lange mit seinen Jüngern unterwegs, und hat sie diese geistlichen Prinzipien gelehrt, aber irgendwie haben sie es nicht verstanden. Und hier ist so ein geistliches Prinzip, das Jesus uns lehren will. Und wir sollen bitte zuhören, was hier passiert. Was ist die Situation? Die Situation ist, Jesus geht hin und er zeigt, wie es geht. Jesus geht hin und er macht ein Wunder, das noch nie passiert ist in diesem Bereich. Brote werden vermehrt. Einmal. Dann passiert es noch einmal. Er geht hin, ich kenne die Geschichte, aus 5 Brote und 2 Fische gibt er Tausende zu essen. Und jetzt sind sie auf dem Weg, on the job training, sie sind auf dem Weg, Und sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Und Jesus geht eigentlich der nächste Schritt. Jesus lehrt sie über etwas anderes. Er redet darüber, dass sie aufpassen sollen, was die Pharisäer angeht dass sie nicht die gleiche Fehler machen oder dass sie sich hüten sollen für. Und dann nimmt er dieses Beispiel von Hefeteig. So, er sagt, dass es ist wie Sauerteig und als er das sagt, dann gucken sie einander an und sagen, hast du gehört, was Jesus gesagt hat? Ich denke, wir kriegen hier so eine, durch die Blumen sagt er uns, ihr habt das Brot vergessen mitzubringen. Und als Jesus das mitkriegt, dann wird er richtig sauer oder frustriert. Denn er sagt, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Leute, denkt ihr wirklich, dass es darum geht? Er sagt, begreift ihr noch nicht und versteht ihr es noch nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht. Und jetzt sind diese drei Sachen, hör bitte gut zu. Augen habt ihr und seht nicht. Ohren habt ihr und hört nicht. Und ihr erinnert euch nicht. Was Jesus hiermit sagt ist, wir sehen, wenn wir etwas sehen, dann tut es etwas mit uns. Und gibt es uns Glauben für das nächste Mal. Wenn wir die Wunder Gottes erleben. Die Bibel sagt, auf Zeugnis von zwei oder drei wird eine Sache feststehen. Als ich das erste Mal geweissagt habe, war das schwierig. Ich hatte es noch nie getan. Ich musste einen Schritt gehen, den ich noch nie gegangen war. Aber als ich das einmal gemacht habe und noch einmal gemacht habe, und noch einmal gemacht habe, habe ich gemerkt, jetzt habe ich nicht nur ein Wort, aber ich habe auch eine Erinnerung. Ich habe gehört, ich habe gesehen und ich erinnere mich an etwas. Jesus hat seine Jünger gezeigt, sie haben gehört und gesehen, wie er Brot vermehrt hat. So, jetzt haben sie nicht nur, sie haben eine Erinnerung. Und dann ist es doch klar, was Gott einmal getan hat, kann er doch wieder tun. Und nicht nur das, er will es wieder tun. Wenn wir in dem Bereich Heilung wachsen wollen, dann fangen wir mit einer Sache an. Und dann beten wir. Und wenn wir da einen Durchbruch erlebt haben, dann haben wir eine Erinnerung. Und diese Erinnerung macht, dass wir wissen, Gott hat es einmal getan, er wird es wieder tun. Ich habe zu uns so oft gesagt, wir als Gemeinde, wir haben, was Arbeit angeht, haben wir ein Gut bei Gott. Wir haben für viele Leute gebetet, die keine Arbeit hatten, und Gott hat sie immer Arbeit gegeben. Und deswegen, wenn jemand keine Arbeit hat, dann soll es für uns eigentlich kein Problem sein, weil wir haben eine Erinnerung. Und was wir dann tun ist, wir sagen, du hast keine Arbeit? Komm, wir beten für dich. Das ist doch einfach. Gott hat es gestern gemacht für Rita, für Karen, wir haben eine ganze Latte von Leuten, die wir erwähnen können. Er hat es für die gemacht. Und dann hat er es zum Schluss noch für Georg gemacht. Ihr kennt die Georg-Geschichte, ne? So 8 Jahre arbeitslos. Überhaupt keine Möglichkeit zur Arbeit. Und dann kriegt er trotzdem eine Arbeit. Arbeitet bis jetzt noch. Wenn Gott das tun kann und du sagst, du hast keine Arbeit oder du willst eine neue Arbeitsstelle, komm. Wir haben die Erinnerung, das, was Gott getan hat, kann er wieder tun. Okay, es gibt andere Bereiche, wo wir es nicht haben. Und dafür sollen wir weitergehen. Noch nicht haben, dankeschön. Und um diesen Weg zu gehen, brauchen wir Mut. Ich kann euch sagen, ich bin schon einige Malen habe ich mich ausgestreckt in einen Bereich, wo ich es noch nicht habe. Und in manche Bereiche habe ich es jetzt, in andere Bereiche habe ich es noch nicht. Was tue ich? Was tun wir? Wir sind Oase, wir sind mutig. Wir gehen den nächsten Schritt. Wir gehen den nächsten Schritt, bis wir diesen Durchbruch haben. Bis unsere Augen es gesehen haben, unsere Ohren es gehört haben und bis wir uns daran erinnern können, dass Gott das tut für uns. Und manchmal haben wir es noch nicht von uns selbst, dann lies von anderen Leuten. Weißt du, so in Bereiche, wo ich merke, da bin ich noch nicht durch, da lese ich, was Gott bei anderen tut. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir, oh Gott, oh Herr, dass wir auf dem Weg sind. Wir sind Oase, wir sind mutig. Herr, und ich danke dir für viele Bereiche, wo wir es noch nicht gesehen haben, aber wir werden es sehen, Herr. Herr, und ich bitte, Vater, dass dieser Glaubensmut, Herr, diese Bereitschaft, Risiko einzugehen, wirklich ein Teil von uns wird und dass wir uns nicht einschüchtern lassen durch Umstände, uns nicht einschüchtern lassen durch Situationen, die viel zu groß aussehen. Herr, und dass wir den Weg gehen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen sagt, dass jemand, der hat in seiner Arbeitssituation, ist eine große Herausforderung da. Und die Herausforderung sieht zu big to handle, zu groß, um es zu erledigen zu können. Es fühlt sich an als eine Nummer zu groß, aber ich glaube, dass Gott sagt, dass du Mut haben sollst, um diese Sache anzugehen. Ich glaube, dass Gott auch sagt, im Bereich Familie sind Situationen da, wo du merkst, dass es eine Situation ist, die du zum ersten Mal mit konfrontiert bist. Es ist eine Herausforderung in der Familie und du bist zum ersten Mal damit konfrontiert. Du hast es vorher, so eine Situation hast du noch nicht erlebt. Aber Gott möchte, dass du den Schritt gehst und dass du den Sieg spürst, schmecken wirst. Und es wird eine Vorbereitung sein auf viele von solchen gleichwertigen Siegen. Nicht nur für deine Familie, aber auch, um dazustehen für andere Familien. Ich habe auch ein Wort, dass jemandem sich Sorgen macht über die Zukunft. Was wird aus mir werden? Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu dir sagen möchte, genau das, was ich will, wird aus dir werden. Und Gott wird dir führen. Es werden teilweise auf übernatürliche Art und Weise wirst du geführt werden. Du wirst wirklich den Hand Gottes sehen, was deine Berufswahl angeht. Es wird ein Zeugnis in dein Leben sein. Aber Gott möchte dir sagen, mach dir keine Sorgen, hab keine Angst, denn ich werde für dich sorgen. Ich habe den Eindruck, dass mehrere Leute hier sind, die sich Sorgen machen. Teilweise sind Sorgen über Sachen in deinem Körper, so du machst dich Sorgen über Krankheit oder Nicht-Krankheit. Das wäre gut, dass wenn du dich Sorgen machst, dass wir zusammen mit dir beten, dass Gott dich ermutigen kann und dich Zuversicht geben kann. Danke, Jesus. Ich glaube auch, dass Gott zu einer Person sagen möchte: Ich habe deine Gebete gehört und deine Anfrage, um in meine Geistesgaben zu funktionieren. Du wirst von mir gebraucht werden auf eine neue Art und Weise. Eifere weiter, strecke dich aus, bis du empfangen hast. Amen.